Okay, ja, wir haben ja so einiges in den letzten Wochen hier besprochen und ich hoffe, dass es auch ein bisschen umgesetzt wird, dass das in dir Fuß fasst. Vera hat letzte Woche eine ganz fantastische Botschaft weitergegeben an uns, geschaffen in zwei Welten zu leben. Die Predigt ist online, ihr könnt sie also euch dort anhören. Ich habe zwei Wochen davor, zwei Sonntage über Heilung gesprochen. Gottes Wille, Heilung, wie wir auch Heilung empfangen können. Heute vor 14 Tagen sprach ich darüber, gerade auch den Bereich von Sprüche 4, wo Gott sagt, mein Sohn, achte auf meine Worte, also lass sie das Wichtigste für dich sein. Lass sie nicht von deinen Augen gehen, lies sie, studiere es. Lass es nicht von deinen Ohren gehen, höre Gottes Wort. Ich empfehle immer wieder, sich selber die Bibel laut vorzulesen, weil Gott sagt, dadurch entwickelt sich in dir Glauben. Und er sagt, und murmle es in deinem Herzen, wahre Sprüche. Ich habe das Beispiel der wiederkauenden Kuh genommen. Ja, sie hat es geschluckt, aber dann, wenn sie da so liegt, und ich komme ja nur mal vom Land, und wenn sie da liegt, auf einmal siehst du, dann macht sie wie so ein Bäuerchen und dann kommt so ein Kügelchen, wandert da hoch und dann kaut sie es wieder. Dasselbe, was sie schon mal gekaut hat, ist so wie, wenn du vielleicht zu einen fetten Hamburger gegessen hast, dann machst du auch so, ups, aber du kaust ja da nicht. Wieder, es bleibt ja Gott sei Dank unten. Ja, so, also, darüber sprachen wir. Solltest du dir nochmal anhören. Heute möchte ich darüber sprechen, wie dein Glaube Resultate erzielt. Jemand sagte mal, ein Gesetz des Glaubens ist die Inkubation. Man könnte auch sagen Entwicklung, Inkubation, das Wort kommt aus dem Lateinischen, das heißt liegen auf oder ausbrüten. Es hat verschiedene Bedeutungen in der Biologie. Ausbrütung von zum Beispiel Vogeleiern mit Wärme, bis Jungtiere schlüpfen. Anzüchtung beispielsweise von Zellkulturen oder Bakterienkulturen in einem Wärmeschrank, siehe Inkubator. Oder in der Medizin die Etablierung und Vermehrung von Krankheitserregern im Körper, Inkubationszeit. Das Aufziehen von Frühgeborenen in einem Brutkasten. Oder Inkubation im Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen bzw. Problemlösen. Auch da. Außerdem im übertragenen Sinne unbewusstes Ausbrüten von Ideen in einer Entspannungsphase nach intensiver Denkphase. Also, es ist wirklich wichtig, dass wir Dinge ausbrüten. Und das braucht seine Zeit. Wir haben zu Hause in Paraguay, wo ich herkam, auch immer Hühner gehabt. Von daher konnte ich gestern auch bei dem Ranger-Gottesdienst auch zeigen, wie ein richtiges Huhn gackert und wie es loslegt, wenn es ein Ei gelegt hat. Ja, das kriegt ihr heute nicht geboten. Andermal. Ja. Es gibt auch keine Verführung. Nein, nein. Wer? Was hast du? Alle. Ja. Aber das war schon, wir haben einen ganz tollen Ranger-Gottesdienst gehabt gestern. Ihr habt das vielleicht nicht mitbekommen, die ihr da wart, ihr Ranger, aber da gibt es jetzt Videos drüber. Ja, wir haben euch total im Visier gehabt. Also es ist so wichtig, dass Dinge ausgebrütet werden. Und das ist, was wir letztes Mal in Sprüche 4 sagten, dieses über dem Wort Gottes sein. Die Bibel sagt, dass Gott jedem Menschen ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Jeder Mensch hat Glauben in sich, Ach, eigentlich wollte ich euch einen Artikel heute noch mitbringen, jetzt habe ich es leider nicht rausgesucht. Man hat festgestellt, schlaue Leute, kluge Leute, wissenschaftliche Leute, sie haben festgestellt, jeder Mensch hat in sich den Glauben an Gott. Und es ist unmöglich, das aus seinem Gehirn zu entfernen, weil das selber von Gott dort reingelegt ist. Jeder Mensch hat Glauben. Jeder Mensch hat Glauben. Und Gott hat jedem das Maß des Glaubens zugeteilt. Die Bibel setzt also voraus, dass du bereits Glauben hast, ob du ihn fühlst oder nicht. Du magst vergeblich versuchen, Glauben zu fühlen, aber ob du ihn fühlst oder nicht, wenn du Glauben brauchst, dann ist er da. Weil jeder Mensch hat von Gott ein Maß des Glaubens bekommen. Also er ist da, damit du ihn also auch gebrauchst. Du und ich, wir haben jeder zwei Arme. Wenn du deine Arme brauchst, dann nimmst du einfach deine Arme und bewegst sie, richtig? Du musst nicht fühlen, dass deine Arme an deinen Schultern herunterhängen. Sie sind einfach da und du gebrauchst sie. Und Gott sagt, so habe ich Glauben in dich gelegt, damit du ihn gebrauchen kannst. Es gibt allerdings bestimmte Wege, wie dein Glaube funktioniert und wie er dich mit dem himmlischen Vater, der in dir wohnt, verbindet. Der natürlich in dir wohnt, wenn du Christus in dein Leben aufgenommen hast. Wenn wir Jesus nicht in unser Leben aufgenommen haben, dann wohnt er auch nicht in uns. Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glaube ist eine Hypostasis, eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist also die Verwirklichung dessen, was man hofft. Erst 2. Korinther 5, Vers 7 sagt, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Wir wandeln durch Glauben. 2. Korinther 4, 18 sagt, da wir nicht das Sichtbare anschauen, da sind wir in Veras zwei Welten, für die wir geschaffen sind vom letzten Sonntag, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wir sind so sehr fixiert als Menschen darauf, das Sichtbare anzuschauen, auch die schwierigen Umstände, vielleicht auch unsere Krankheit anzuschauen. Wir schauen unsere Krankheit an, unsere Probleme an, aber das wird einmal vergehen. Spätestens, wenn du stirbst und dein Körper begraben wird. Dann ist das zu Ende. Aber Gott sagt, schau das Ewige an. Schau das an, was es gibt, was existent ist, was du mit deinen natürlichen Augen nicht siehst. Wir sehen unsere natürliche Welt, aber wenn wir sterben, oder wenn wir in die jenseitige Welt reingehen, dann kommen wir in die Dimension Gottes, die dem natürlichen Auge verschlossen bleibt. Und dann sehen wir die Dinge, die Gott und die schon bereits gestorben sind, die vorausgegangen sind, ganz normal sehen. Und wir sind von Gott gerufen, auch aufgerufen, das Unsichtbare anzuschauen, so wie Gott es uns in seinem Wort auch beschrieben hat. Und wenn du das Unsichtbare anschaust und das, was Christus für dich getan hat, sei es nun Erlösung, sei es Heilung oder die Zusage der Versorgung, egal, wenn du diese Dinge anschaust, dann werden diese Dinge in dir groß werden. Also wir haben alle Glauben in uns. Und diese Substanz des Glaubens braucht eine Zeit, eine Phase der Entwicklung, der Inkubation, bevor sie voll und effektiv genutzt werden kann. Dazu ist es nötig, erstens, setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln. Der Glaube, haben wir in Hebräer 11, 1 gelesen, ist eine Verwirklichung, ist die Grundlage, die Substanz dessen, was man hofft. Der Glaube ist eine Verwirklichung der Dinge, die man hofft. Der Dinge. Und es ist wichtig für uns, dass wir ein klares Ziel fassen. Was möchte ich haben? Wenn du ein unklares Ziel hast, dann bist du nicht in Übereinstimmung mit dem, der dein Ziel erfüllen kann. Die Bibel sagt, wo zwei übereinkommen, egal um was sie bitten, wird ihnen von meinem Vater im Himmel werden. Das Wort Übereinkommen heißt, dasselbe Glauben, auf dasselbe ausgerichtet sein, von derselben Sache überzeugt sein. Und deshalb sagt die Bibel auch immer wieder, hab den Glauben Gottes. In unseren Übersetzungen wird das immer so übersetzt, hab Glauben an Gott. Steht im Grundtext nicht da. Im Grundtext steht, hab den Glauben Gottes. Um erfolgreich oder Resultate in unserem Glauben zu erzielen, erfolgreich zu sein in unserem Glaubensleben, müssen wir übereinstimmen mit Gott. Das glauben, was Gott glaubt. Und die Bibel sagt, bei uns auch in Übersetzung steht, wir sind errettet durch den Glauben an Jesus Christus. Der griechische Grundtext sagt, wir sind gerettet durch den Glauben Christi. Jesus glaubt, dass sein Opfer, das er für uns vollbracht hat, genügt. Und Jesus sagt, wenn du dasselbe glaubst und es für dich annimmst, für dich akzeptierst, dann wird das bei dir wirken. Wir müssen mit Gott übereinstimmen. Du musst also ein klar definiertes Glaubensziel haben, um zu erleben, dass Glauben für dich funktioniert, dass er für dich wirkt. Die Bibel sagt, wenn in Sprüche 29, 18, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Also wenn keine Offenbarung, wörtlich, wenn keine Vision da ist, wenn du kein Ziel vor Augen hast, ein Volk kein Ziel vor Augen hat, dann verwildert es. Ich habe dazu geschrieben, wenn du keine Vision hast, verwildert dein geistliches Leben. Wir brauchen für unser geistliches Leben ein klares Ziel, eine Vision, in der wir laufen. Ich spreche hier nicht von übernatürlicher Vision, die du von Gott empfängst, durch Offenbarung des Heiligen Geistes, sondern dass du selber ein Ziel hast. Wenn du sagst, ich will geistlich wachsen, dann sagt die Bibel, dass dazu unbedingt notwendig ist, das Lesen und das Studium des Wortes Gottes. Es ist aber auch genauso nötig, im Gespräch mit dem zu sein, mit Gott zu sein, wir nennen es Beten, im Gespräch mit Gott zu sein, weil die Bibel sagt, er macht das, was ich dann lese oder höre, in mir lebendig. Wir brauchen also diese Verbindung zu ihm hin. Und wir müssen wissen, er hat gesagt, eine Zusage gegeben, ein Versprechen gegeben, wenn du in meinem Wort bist, wirst du wachsen. Darüber hinaus, das hatten wir vor 14 Tagen uns angeschaut, auch in Sprüche 4, 20 bis 22, wo er dann sagt, wenn du dieses Wort so in dich aufnimmst, dann sagt er, dann wird das Heilung sein für deinen ganzen Körper. Eine Übersetzung sagt, es wird Medizin sein für deinen Körper. Gott verspricht in der Bibel, dass wenn wir sein Wort aufnehmen, es essen, es kauen, ihr könnt die Ausführungen im Internet anschauen unter in Bezug auf Heilung, die Predigten sind alle online. Wenn wir also dieses Wort Gottes so in uns aufnehmen, dann, sagt die Bibel, wird es Gesundheit in deinem Körper bewirken. Es ist wichtig, dass wir das erkennen und Gott verbirgt sich in seinem Wort damit, in dieser Tatsache. Er sagt, ich verspreche dir, es wird gesundheitliche Auswirkungen auf deinen Körper haben. Wenn deine Seele krank ist, sagt Gott, und du fängst an, dich auf mich einzulassen, mein Wort für dich zu nehmen, dann wird das auch Gesundheit in deiner Seele bewirken. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge tun, dass wir sie aufnehmen. Wenn du kein Ziel hast, dann wird dein geistliches Leben verwildern, du wirst nicht wachsen, du wirst eine kleine Pflanze auf niedrigem Niveau bleiben. Zweitens, sagt Gott, damit der Glaube für uns wirksam wird, müssen wir ein brennendes Verlangen haben. Nachdem du also ein lebendiges Ziel oder ein lebendiges Bild deines Zieles vor Augen hast, brauchst du ein brennendes Verlangen, um dieses Ziel auch zu erlangen. Viele Leute, sie beten beiläufig, sie beten lässig. Zum Beispiel, Gott, bitte beantworte mein Gebet. Und bevor sie die Gemeinde verlassen, haben sie bereits vergessen, wofür sie eigentlich gebetet haben. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich bete jetzt zu Gott und jetzt, Gott wird es schon irgendwie machen. Diese Einstellung wird niemals zu Glauben führen und es wird das Herz Gottes nicht berühren. Gott will, dass wir ein brennendes Verlangen haben. Er schaut nach Menschen aus, die ein brennendes Verlangen für ihre Sache, ihr Anliegen haben. Sprüche 10, Vers 24 sagt, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Ein Versprechen von Gott. Der Wunsch oder das Begehren, sagt eine Übersetzung. Psalm 37, Vers 4 sagt, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Es ist wichtig, dass wir in Gottes Wort hineingehen, in Übereinstimmung mit Gottes Wort kommen. Und Gott sagt, wenn du diese Dinge, die ich dir versprochen habe, wirklich begehrst, dann werde ich sie dir geben. So, Jakobus 4, Vers 2 sagt, tadelnd, ihr habt nicht, wörtlich, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. In der Bibel gibt es verschiedene Worte für bitten und flehen. Bei uns wird das einfach bitten übersetzt. Aber dieses Wort, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, das Wort heißt aiteo. Aiteo bedeutet bitten, verlangen, begehren. Gott sagt in seinem Wort, ihr habt nicht, weil ihr es nicht wirklich wollt. Wenn ich etwas wirklich will, dann lasse ich nicht locker, bis ich es habe, richtig? Das kennt ihr bei den kleinen Kindern. Vera hat letzte Woche gesagt, wie hartnäckig sie sein können. Sie hat auch das Beispiel gebracht von dem Schäferhund, der nicht loslässt. Wir haben früher zu Hause Schäferhunde gehabt. Und ich kann dir sagen, wir haben einen gehabt, der ließ nicht los. Wenn der zupackte, dann hielt er fest. Da konnte der Trainer auf dem Hundeplatz sagen, was immer er wollte. Er konnte ausrufen, was das Kommando ist. Das hat er nicht gemacht. Erst wenn jemand aus unserer Familie sagte, aus, dann ließ er los. Er hielt fest. Er wollte diesen Schutz, Armschutz, den wollte er haben. Und er hat reingefasst und nicht losgelassen, bis der Trainer seinen Arm streckte und er zog diesen Armschutz ab und dann rannte er mit diesem Schutz, den er erbeutet hatte, davon. Er ließ nicht los. Er sagt, das will ich haben. Ich begehre es. Und das ist doch auch so, wenn wir so richtig verliebt sind. Ne? Ja. Kennst du das? Da wiehert hinten jemand. Ja, genau. Also, wenn wir so richtig verknallt sind, dann geben wir nicht auf. Als ich zum Glauben kam und in die Gemeinde kam, da sah ich meine Frau. Wunderschön. Und ich bin zum Pastor gegangen. Ich sag, wie heißt dieses Mädchen? Dann hat er mir gesagt, so, die heißt Marita. Habe ich gesagt, das wird meine Frau. In meinem Herzen war von dem Moment an klar, es wird meine Frau. Aber die wollte mich nicht. Nein, nein. Ich meine, und die Eltern waren auch nicht begeistert. Denn du musst ja mal schauen, ich kam frisch gebacken aus dem Knast. Ja, und kam jetzt in die Gemeinde, hat mich dort bekehrt. Wer will schon einen Knasti zum Schwiegersohn haben? So, also, nein, nein, sie wollte mich nicht. Ich muss dir sagen, es hat gedauert. Ein Jahr und zwei Jahre. Aber dann, eines Tages, kam der Moment, dann sind wir zusammen spazieren gegangen und wir haben gesagt, wollen wir gemeinsam in die Zukunft gehen? Wollen wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten? Da sagte sie ja und dann sagte ich ja. Und dann wurde es besiegelt mit einem Küsschen auf dem Parkplatz. Vorher waren wir spazieren gegangen und Marita ist ja dann aufs theologische Seminar gegangen, um zu studieren. Wir hätten uns auch verlobt, das ging nur damals nicht. Verlobte durften nicht gleichzeitig auf der Schule sein, weil ich hatte vor, ein Jahr später auch Theologie zu studieren. Also konnten wir uns nicht verloben. So sind wir als Befreundete dann dort auf der Bibelschule gewesen. Aber an dem Tag, als sie mit dem Studium fertig war, dann sind wir morgens vom theologischen Gelände weggegangen. Ringe hatten wir schon ausgesucht und gekauft. Und dann haben wir uns da beim Spaziergang im Wald, haben wir uns dann verlobt. Die Vögel zwitschern, die Sonnenstrahlen kommen. Das Herz ist warm. Es war, ich habe es nicht gleich bekommen, was ich wollte. Aber Gott hatte auch gesagt, sie gehört dir. Also warten wir. Und die Bibel sagt, wir erlangen die Verheißungen, die Versprechen, wenn wir geduldig ausharren. Wir wollen aber heute nicht mehr geduldig ausharren. Wir wollen alles ganz schnell. 1 Euro in den Automat und wehe, die Cola-Dose ist nicht in ein paar Sekunden draußen, dann kriegt der Automat einen Tritt. Also das muss alles schnell gehen. Wenn du bei Mc's oder sonst wo hingehst und du willst dir etwas kaufen, überleg mal, du müsstest einige Minuten warten. Dann werden die Leute ungemütlich und unruhig. Ich will es sofort. Warum dauert das bei euch immer so lange? Wir fangen dann an zu meckern. Wir, durch Ausharren empfangen wir. Also, es ist wichtig und notwendig, ein brennendes Verlangen in deinem Herzen zu haben, so dass dein Ziel, dass du dein Ziel bereits innerlich erfüllt siehst. Marita und ich, wir waren nicht zusammen, aber innen drin war mir klar, wir werden mal heiraten. Wir werden heiraten. Und da habe ich auch sehr drüber gewacht. Es gab immer mal so freche Jungs, die sich natürlich das schönste Mädchen der Welt auch anlachen wollten. Und da musste ich dann doch schon manches Mal energisch auftreten und sagen, bitte ein paar Meter Abstand. Sie gehört mir. Das habe ich auch immer wieder deutlich und klar gemacht. Wenn du solch ein Verlangen nicht hast, auf die Dinge Gottes jetzt auch, oder das, was du begehrst, dann solltest du vor Gott im Gebet warten und ihn darum bitten, dass er sein Verlangen in dein Herz gibt. Die Bibel lehrt uns, dass Gott ein lauwarmes Herz nicht gefällt. Gott gefällt kein lauwarmes Herz. Er sagt, entweder kalt oder heiß, lauwarm, sagt er, das spuckt man, wer spuckt ich aus? Wer will schon einen lauwarmen Kaffee haben? So, ich sah mal vor kurzem einen christlichen Film, wie heißt der, Warrior, also die Frau, die da im Kleiderschrank immer gebetet hat oder ihren Kleiderschrank leergeräumt hat und ihn zum Gebetskammer gemacht hat. Hat jemand von euch gesehen? Nee, habt ihr nicht gesehen, okay. Du ja, hast du gesehen? Wie heißt der nochmal? Also Kriegsraum, War Room heißt er, War Room. Geht ungefähr 2 Stunden. Und ich glaube, in dem Film war es, dass eine Person sagte, sie wurde gefragt, ob sie gläubig ist. Sie sagt, ja klar, also glaube ich an Gott. Ja, aber so richtig, bist du richtig mit Gott verbunden? Ich glaube halt an ihn. So, dann hat diese Gastgeberin hat dann einen Kaffee angeboten und sagt sie, möchten Sie einen Kaffee? Sagt sie, ja, ich möchte gerne einen. Sie hatte vorher noch gesagt, also sind Sie brennend für Gott? Nee, sagt sie. Ja, Gott ist Ihnen aber auch nicht egal. Ja, ich würde sagen, ich bin so mittendrin, hat sie gesagt. Und dann servierte die Dame den Kaffee. Und der Gast trinkt an dem Kaffee, sagt, haben Sie auch einen heißen Kaffee? Sie sagt, der Kaffee ist so wie Ihre Beziehung zu Gott. Lauwarm. Aha, sagt sie, ich verstehe. Würden Sie mir bitte jetzt einen heißen Kaffee geben? Und sie wurde heiß für Gott. Es ist so wichtig, dass wir ein Verlangen in unserem Herzen haben, die Dinge zu empfangen. Jemand sagte, Gott ist darauf spezialisiert, die Gebete zu erhören, die aus brennendem Verlangen danach erwachsen, sein Wirken zu erleben. Wenn du ein glühend heißes Verlangen hast, dass ein Ziel, für das du betest, erfüllt wird, dann wirst du Resultate erleben. Wir beten in Deutschland, in Europa, O Herr, sende Erweckung. Und wir denken so, Mensch, das beten wir mal irgendwann im Gottesdienst und dann wird es geschehen. Wir wollen, dass viele Menschen zu Jesus kommen. Aber wenn wir kein brennendes Verlangen danach haben, dann wird das nicht wirklich geschehen. Ich frage mich auch immer wieder, wie das funktionieren soll. Wir wollen Menschen, die wir nicht kennen, wir beten, dass sie zu Jesus kommen. Aber die Menschen, mit denen wir täglich auf der Arbeit oder an der Uni sind oder die in unserer Straße, in unserer Nachbarschaft wohnen, die sind uns total egal. Wir erzählen ihnen überhaupt nichts von Jesus. Wir wollen aber eine Erweckung in Deutschland. Also irgendwie stimmt da was nicht. Da ist kein Verlangen. Jemand sagte mal, ich weiß nicht, war es jetzt Finney oder Wesley, Moody, einer von diesen Leuten, sie sagten, es wird niemals eine Erweckung geben, bis nicht jemand besondere Anstrengungen auf dieses Ziel hin unternimmt. Es wird niemals eine Erweckung geben, bis nicht jemand besondere Anstrengungen auf dieses Ziel hin unternimmt. Bischof Wilkins, den wir in der Allianz vor ein paar Jahren bei den Marienschwestern trafen, er sagte in der Runde, es ist so wichtig, dass unser Land wieder zurück zum Evangelium kommt, wieder die gute Nachricht hört. Und er sagt, ich bin ja nun schon ein alter Mann, aber ich bin überzeugt, wenn es Gott gelingen würde, 30 Männer und Frauen zu finden, die dieses Land mit dem Evangelium wirklich erreichen wollen, dann würden diese 30 Personen das ganze Land mit dem Evangelium erreichen. Aber es fehlt an dem Verlangen. Es fehlt an dem Verlangen. Es ist also wichtig, ein Verlangen zu haben. Bitte Gott, Herr, gib mir eine Leidenschaft, eine Bürde für die Verlorenen. Die Tage sagte mir jemand, Herbert, ich habe festgestellt, mein Herz brennt gar nicht für die verlorenen Menschen. Und ich bin darüber bekümmert. Und jetzt habe ich angefangen, Gott zu beten, Gott, gib mir eine Leidenschaft, eine Last, ein brennendes Verlangen, eine Leidenschaft für verlorene Menschen. Ich bitte dich, Gott, dass du dieses Verlangen in mich hineinlegst. Und die Person sagt, seit ich das anfange zu beten, verändert sich mein Blick, verändert sich meine Sicht. Auf einmal sind mir die verlorenen Menschen nicht mehr egal. Entstanden ist dieses Gebet, entsprungen ist es daraus, es war mir egal. Wir sagen zwar theologisch nie, es ist uns egal. Aber ob es uns wirklich nicht egal ist, beweist sich, ob wir ein brennendes Verlangen haben, dass hier Dinge geschehen, verändert werden oder Menschen Gott begegnen. Drittens, bete für Gewissheit. Wir sagten schon mal Hebräer 11, 1, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen oder der Dinge, die man hofft. Wenn du ein klar definiertes Ziel in deinem Herzen hast und ein brennendes Verlangen dafür verspürst, dann solltest du weiter beten, bis du die Verwirklichung und die Gewissheit der Erfüllung für diese Vision empfangen hast, für die Sache, die du empfangest. Wir bleiben dann vor Gott so lange, bis es geschieht. Heilung, Herr, ich will, dass mein Glaube jetzt darin wächst und ich möchte für Wiederherstellung beten oder der Herr sagt, geh und lass den Arzt sich um diese Sache kümmern. Aber wir müssen eine Gewissheit in unser Herz hineinbekommen und dieses Verlangen, Gott, ich will deine Dinge erleben. Jemand fragte Dr. Yonki Cho einmal, wie lange muss ich beten, um Gewissheit zu empfangen? Cho sagte darauf, manchmal dauert es nur eine Minute. Wenn Sie nach einer Minute den Frieden und die Gewissheit hinsichtlich Ihres Gebetes im Herzen verspüren, dann brauchen Sie dafür nicht mehr weiter zu beten. Aber, fuhr er fort, es kann manchmal auch 2 Minuten dauern, es kann aber auch 2 Stunden dauern, es kann sogar 2 Wochen dauern, es kann 2 Monate oder vielleicht sogar 2 Jahre dauern. Aber ganz gleich, wie lange es dauert, Sie sollten so lange beten, bis Sie durch sind und genau wissen, dass Sie diese Gewissheit erlangt haben. Die Gewissheit, Gott wird es tun. Wir lesen von den Glaubensvätern in der Bibel, dass sie immer wieder sagen, wir sehen die Dinge nicht, aber wir glauben und sind überzeugt, dass Gott diese Dinge für uns nicht nur tun will, sondern dass er sie für uns und mit uns und durch uns tun wird. Und sie blieben vor Gott, bis es geschah, bis es eintrat. Wenn wir diese Gewissheit also empfangen haben, dann, also ich gehe nochmal kurz zurück. Ich sagte, es ist wichtig, setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln. Dann habe ein brennendes Verlangen, bitte Gott um ein brennendes Verlangen und dann bete für Gewissheit. Die Gewissheit im Herzen, ja, das ist es, was Gott mir geben möchte. Viertens, sprich das Wort. Jetzt, nachdem du also Gewissheit hast, es ist Gottes Wille, und du hast dieses brennende Verlangen, dass es geschehen soll, dann solltest du die Gewissheit deines Glaubens auch zeigen. Die Bibel sagt, dass Gott die Toten auferweckt. Das bedeutet, dass Gott Wunder wirkt. Die Schrift sagt, er ruft die Dinge, die noch nicht da sind, so als wären sie schon da. Du musst wissen, das Unsichtbare, sagt die Schrift, ist ewig. Das Sichtbare ist zeitlich, vergänglich. Das Unsichtbare ist ewig. Aber Gott, sagt die Bibel, hat für den Menschen eine ewige Erlösung geschaffen. Sie gilt für immer. Und wir haben auch festgestellt, dass Gott genauso den Weg nicht nur für Erlösung, sondern auch für Heilung geschaffen hat und auch für unsere Versorgung. Er ruft die Dinge, die noch nicht da sind, als wären sie bereits Existenz. Wenn wir in die Schöpfung reinschauen, am Anfang der Bibel, da heißt es, dass der Heilige Geist über dem Chaos, über dem Wasserchaos schwebte. Das Wort schweben ist eigentlich nicht richtig übersetzt. Bibellehrer sagen, eigentlich ist die richtige Übersetzung, ich bin nun mal kein Hebräer, aber die eigentliche Übersetzung wäre, der Heilige Geist vibrierte, brütete über dem Chaos. Der Heilige Geist hat also eine Zeit gebrütet, bis der Zeitpunkt da war, dass es reif war, in Existenz zu sprechen. Gott selber hatte ein brennendes Verlangen, dass diese Welt wiederhergestellt wird. Und er hatte auch die Gewissheit, dass er diese Dinge tun kann. Aber es war notwendig, dass der Heilige Geist über diesem Chaos brütete. Und als die Brutzeit, die Inkubationszeit zu Ende war, da heißt es, und Gott sprach. Dann spricht er nur noch Kommandos. Da sehen wir davor, da ist eine Phase wie der Ruhe. Da brütet der Heilige Geist über diesem Chaos. Und egal, wie groß dein persönliches Chaos sein mag, der Heilige Geist, wenn du dich Gottes Wort öffnest, dem Herrn öffnest, dann fängt der Heilige Geist auch an, über dir zu brüten. Und dann wird Gott ein Wort der Wiederherstellung, des Glaubens, der Ermutigung oder wie immer du es brauchst, in dein Herz geben. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du es aussprichst. Du siehst noch nicht, dass das jetzt in deinem Leben so ist. Aber du sagst, ich danke dir, Gott, dass du das in meinem Leben jetzt verwirklichen wirst. Und dann fängst du an zu sprechen, wie es sei. Ob es nun Bindungen sind, Dinge, die du in deinem Leben nicht klar bekommst. Wenn du empfangen hast, wenn du die Gewissheit hast, dass das dir gehört, dann musst du sprechen. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimat verlassen sollte. Die Verheißung Gott würde ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan geben. Abraham und Sarai, er hieß ja noch Abram und sie Sarai, hatten keinen Sohn. Gott gab ihnen die Verheißung eines Sohnes, obwohl sie unfruchtbar waren, zumindest Sarah unfruchtbar war. Als Gott ihnen die Gewissheit für diese Verheißung gab, da änderte Gott sogar ihren Namen. In 1. Mose 17,5 heißt es, und nicht mehr soll dein Name Abram sein, sondern Abraham soll dein Name sein. Also vorher Abraham, das heißt, mein Vater ist erhaben, sondern du sollst den Namen Abraham, das heißt, Vater einer Menge, Vater vieler Völker, das wird in Zukunft dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und Gott sprach zu Abraham, jetzt wird er auch gleich Abraham genannt, Gott sagt, dieser Namenstausch geschieht jetzt sofort. Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, das heißt Fürstin, soll ihr Name sein. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, erstmal hielt Abraham das für unwahrscheinlich. Er lachte, heißt es, in seinem Herzen. Er lachte in seinem Herzen. Dann Sarah lachte ebenso, als sie es später noch einmal hörte, als Abraham 99 Jahre alt war und Gott bei ihm zu Besuch kam und Sarah dann das Mittagessen fertig machte, während Gott und Abraham draußen unterm Baum saßen und sich unterhielten. Und dann sagt Gott, Abraham, du, in einem Jahr werde ich kommen und dann wird Sarah einen Sohn bekommen. Und dann heißt es von Sarah, sie lachte in ihrem Innern. Also sie hat nicht laut gelacht. Und Gott sagt, Sarah, warum lachst du? Ich habe gedacht, Abraham hat im Herzen gelacht, Sarah hat im Herzen gelacht, es ist kein Ton aus ihnen rausgekommen, aber Gott sah es. Du kennst meine Gedanken von ferne. Gott sieht, ob wir glauben oder nicht. Wenn wir nun verzweifelt rumrudern und Bekenntnisse aussprechen und sie nicht glauben, dann weiß Gott, ob wir es im Glauben sprechen oder aus purer Verzweiflung oder weil der Pastor gesagt hat, red mal. Gott schaut in das Herz. Du, Herr, kennst meine Gedanken. Und dann sagt Gott etwas. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein, sollte mir etwas unmöglich sein, Abraham, du kennst mich. Sollte mir wirklich das unmöglich sein, ich, der die ganze Welt, das Universum geschaffen hat, alles, was du mit deinen Augen siehst, und die Bibel sagt, das Unsichtbare ist auch von Gott geschaffen. Du musst ja sehen, das Unsichtbare existierte lange bevor das Sichtbare kam. Es war schon existent. Und Gott schuf das Sichtbare. Zur bestimmten Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn gebären. Also veränderte Abraham seinen Namen. Abraham und Sarah mussten ihre Sprache und ihre Art zu reden auch ändern. Abraham und Sarah, sie glaubten Gott, so dass Abraham sagte, wir haben jetzt einen neuen Namen. Ich bin jetzt Abraham und du, meine Frau, du bist nicht mehr Sarai, du bist Sarah. Jemand hat es mal so beschrieben, diese Situation, als Abraham änderte seinen Namen, er ging zu seiner Frau und sagte, mein Liebling, ab heute ist mein Name geändert. Ich bin nicht länger Abraham, sondern Abraham, Vater vieler Nationen bin ich. Denn Gott hat meinen Namen verändert. Und dein Name ist nicht länger Sarai, sondern Sarah wirst du von heute an heißen. Du bist von heute an meine Prinzessin. Kannst du dir vorstellen, was in dem Dorf oder Zeltlager los war, in dem Abraham und Sarah lebten? Stell dir mal Folgendes vor, der Abraham ist da irgendwo im Camp, im Zeltlager, in seinem Dorf. Und auf einmal ruft seine Frau, Abraham, Vater vieler Nationen, das Essen ist fertig. Was mögen die Leute gedacht haben? Ich denke, denen ist vielleicht der Spaten aus der Hand gefallen und sie haben gesagt, oh, diese arme Sarah. Jetzt ist sie fast 100 Jahre alt, hat kein Baby, jetzt dreht sie ab. Die spinnt jetzt. Haben keine Kinder und ruft, Vater vieler Nationen, komm zum Essen. Abraham, er ruft zurück und sagt, Sarah, meine Prinzessin, ich komme. Die Leute haben gedacht, die sind beide verrückt. Stell dir das mal vor, du fängst auf einmal an, die Sprache des Glaubens zu sprechen. Manche Leute in deinem Umfeld werden nichts mehr mit dir anfangen können. Die werden sagen, ich habe es immer gewusst, der geht zu einer Freikirche und die sind wirklich überdreht. Wenn der Heilige Geist eine Vision zur Geburt bringt, die Dinge, die du begehrst, dann wird die Vision nicht zuerst im Äußerlichen sichtbar werden oder in der äußerlich sichtbaren Welt gebaut werden, sondern eine Vision, die geschieht, wird immer zuerst im Herzen eines Mannes oder einer Frau gebaut. Als Gott mich 1998 nach Darmstadt rief und sagt, komm nach Darmstadt, weil ich will hier eine Gemeinde bauen, dann war das so gut wie unmöglich. Nach äußerer Sicht. Außerdem, es gab viele Gemeinden schon in der Stadt, die ihr länger hier seid, ihr kennt die Geschichte, dass ich auch mit meinem Mentor und mit anderen Verantwortlichen, geistlichen Verantwortlichen der Stadt dann darüber sprach, weil ich dachte, ich werde irgendwo in einer Gemeinde mitarbeiten und mithelfen. Aber alle sagten, nein, fang was Neues an. Fang etwas Neues an. Und Gott sagte mir damals, neuen Wein schüttet man nicht in alte Schläuche. Das war nicht abwertend, das war aber die Sprache, die ich verstand. Das war für, dass Gott zu mir sagte, starte neu. Und weißt du, in meinem Herzen sah ich bereits die Gemeinde, die entstehen wird, als noch gar nichts da war. Und so fing ich an zu beten, dass es in Existenz kommt. Meine Frau fing an zu beten, dass es in Existenz kam. Auf einmal kamen einige Leute dazu. Wir beteten, dass es in Existenz kam. Und dann sprachen wir darüber. Ich sprach, ich werde das, was im Herzen empfangen wurde, kam mit Worten. Ich werde in Darmstadt eine Gemeinde bauen. Und dann haben wir in der Krone uns eingemietet und wir fingen dort mit Gottesdienst an. Ich weiß noch, verschiedene Leiter, auch teilweise aus anderen Ortschaften oder Städten, kamen in die Krone und haben gesagt, ich will mal den Herbert angucken, der ist bestimmt ein bisschen größenwahnsinnig. Der spinnt, der will sich nur wieder selbst verwirklichen. Weißt du, ich sprach, ich werde eine Gemeinde bauen. In Darmstadt wird eine Gemeinde entstehen. Wir nannten es damals Jugendkirche, weil wir in der Krone anfingen. Ich habe gesagt, wir brauchen in der Stadt eine starke Jugendkirche, brauchen wir immer noch. So, das war der Start. Aber dann kam ja so viel gemischtes Publikum, dass wir uns dann schließlich umbenannten in Citykirche. Aber weißt du, die Gemeinde war noch nicht da. Und ich fing an zu sprechen, hier entsteht eine Gemeinde. Warum? Erstmal, ich hatte ein Verlangen, dass diese Gemeinde entsteht, das Gott in mein Herz gelegt hat. Dann hatte ich die Gewissheit in meinem Herzen, ja, es wird eine Gemeinde entstehen. Und dann fing ich an, das zu sprechen. Und es entstand eine Gemeinde. Sonst würdest du nicht hier sitzen, heute an diesem Morgen. So, wir müssen diese Dinge dann auch sprechen. Und der Heilige Geist bringt es hervor. Wenn du von Gott sein Wort empfangen hast, dann beanspruche dieses Wort und sprich es voller Gewissheit aus, egal welche Situation in deinem Leben auch sein mag oder es betrifft. Dein gesprochenes Wort des Glaubens geht hinaus, um es gemeinsam mit dem Heiligen Geist zur Geburt zu bringen. Wenn du und ich das, was wir empfangen haben, nicht sprechen, wird es niemals in Existenz kommen. Denn es geschieht durch Worte, die wir sprechen. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und die Erde brachte hervor. Gott sprach. Und wir müssen wie Gott sprechen. Gott sprach die ganze Welt in Existenz. Dein Wort des Glaubens ist das Material, das der Heilige Geist nutzen wird, um das zu schaffen, was du erbeten hast. Wenn du Heilung für deinen Körper haben möchtest, fang an, Heilung über deinen Körper auszusprechen. Aber vorher musst du die Gewissheit haben, gilt Heilung überhaupt den Menschen? Und dann musst du studieren. Deshalb haben wir uns die letzten Wochen befasst. Wenn das nur bei diesen vier Sonntagspredigten war, die ich gehalten habe, wenn das alles ist, wie du mit dem Thema umgehst, wenn du krank bist, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit krank bleiben. Du musst anfangen, dich mit dem Wort zu befassen und du musst den Wunsch haben, Herr, ich möchte von dir Heilung erfahren. Und dann wirst du in deinem Herzen eine Gewissheit von Gott bekommen, ja, ich bin der Herr, dein Arzt, ich will dich gesund machen. Du wirst Gewissheit bekommen und dann wirst du anfangen, diese Dinge über deinem Leben, über dir, über deinem Körper oder deiner Seele auszusprechen. Es gibt Zeiten, da musst du beten, aber es gibt auch Zeiten, da musst du gebieten oder befehlen. Jemand sagte, in der Gebetskammer musst du beten. Aber wenn du auf das Schlachtfeld rausgehst, musst du das schöpferische Wort aussprechen, indem du mit Autorität befiehlst, dass die Dinge geschehen. Und wir haben das gesprochen, auch bei dem Start der Gemeinde. Wir sprechen aus, die Gemeinde wird entstehen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das, was du hier inszenierst, was du hier in Existenz bringst, Gott, ich habe es in meinem Herzen, ich weiß, er wird es tun. Ich weiß, die ganze Hölle wird sich aufmachen, um das zu verhindern, damit die Gemeinde nicht entsteht. Aber wir fingen an, es zu sprechen, wir fingen an, es zu befehlen, wir fingen an, es zu gebieten. Wir haben dämonischen Geistern geboten, aus unserem Arbeitsbereich zu gehen und die Gemeinde wurde gebaut. Zeichen, sagt die Bibel, gehen uns nicht voraus. Sie folgen denen, die im Gehorsam gehen. Diese Zeichen werden denen folgen, die gehen und tun. Wenn du nur eine Gewissheit von Gott empfangen hast und du gehst nicht und fängst an, das umzusetzen, wirst du niemals das Resultat sehen. Wir müssen gewisse Schritte tun. Und das sind immer Schritte des Glaubens, Schritte im Glauben. Denke daran, alle Prozesse des Heiligen Geistes befinden sich in dir, seitdem er in dir Wohnung genommen hat. Alles ist schon in uns reingelegt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der die Dinge hervorbringt, ist dein täglicher Begleiter, 24 Stunden. Er wohnt in uns. So, ich schließe und bringe noch einmal in Erinnerung. Setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln. Zweitens, hab ein brennendes Verlangen. Wenn du es nicht hast, dann bitte Gott um ein brennendes Verlangen. Drittens, bete für Gewissheit, bis du ganz sicher in deinem Herzen weißt, ja, das wird geschehen, auch wann der Zeitpunkt ist. Ein weiterer Bereich wäre auch, wenn wir sagen, zum Beispiel Gemeinde bauen, und du die Gewissheit, ich habe die Gewissheit gehabt, ja, die werde ich bauen, aber ich habe immer noch gezögert und gewartet, weil ich hatte gewisse Vorstellungen, wie ich es vielleicht starte. Und ich weiß, damals war ich in einem Gottesdienst, ich hatte damals noch das Vergnügen, Vormittag frei zu haben, und Sonntagvormittag und frei zu haben. Und so war ich in einem anderen Gottesdienst und ich wollte damals Kitty Hamilton hören. Ich hatte immer wieder von ihr gehört, ich kannte sie nicht, nur vom Hörenpapier her. So bin ich also nach Hanau in den Gottesdienst gefahren. Nach dem Gottesdienst gab der Pastor noch eine kurze Gelegenheit, sagt, wer noch zurückbleiben will, einfach beten will, Gott anbeten möchte oder einfach mit Gott reden möchte, kann das im Gottesdienstraum hier tun, so wie das hier bei uns auch ist. Die Türen sind dann zu, die anderen Leute können draußen im Aufenthaltsraum sein, aber man kann hier auch noch Zeit haben, wo man sich zurückzieht. Und so saß ich da und betete und dann kam Kitty und sie fragte den Bruno damals, wer ist dieser Mann? Und dann hat er ihr irgendwas gesagt, wer ich wohl sein sollte. Und dann hat sie gerufen, ich soll mal kommen. Und dann hat sie losgelegt und hat sie prophezeit. Ich glaube 10, 15 Minuten. Es wurde nicht aufgenommen, aber am nächsten Morgen, als ich aufwachte, es war so real, lebendig, als wenn ich sie immer noch an mir höre. Und dann schrieb ich das dann alles auf. Aber was sie sagte war, Gott sagt, wie lange willst du noch warten? Ich habe dir gesagt, dass du die Gewissheit gegeben, dass eine Gemeinde entsteht. Ich habe dir gesagt, starte diese Gemeinde und du wirst im Glauben gehen müssen und es tun. Auch wenn du noch gar nicht weißt, kommt überhaupt jemand zum Gottesdienst in die Krone. Und im ersten Gottesdienst waren 25 Leute da. 25 Leute, erster Gottesdienst. So. Du musst dir vorstellen, so, und in meinem Herzen war, in die Krone zu gehen. Und damals habe ich nur gedacht, also in dieses Loch da zu gehen, das so dreckig und alles ist. Aber ich bin hingegangen und Kitty hat dann auch gesagt, Gott hat das zu dir gesagt und 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 das zu dir gesagt. Wann willst du es endlich tun? Und Gott sagt, du wirst aufstehen müssen, mir vertrauen und mir glauben und mit dem Glauben in deinem Herzen gehen und anfangen. So bin ich zum Peter Gleichhoff damals und sage, Herr Gleichhoff, ich würde gerne hier einen Gottesdienst, würde hier gerne Gottesdienste starten. Wie er so war, steht er vor mir und sagt, worauf wartest du, fang doch an. Worauf wartest du, fang doch an. So, ja, okay, und so fingen wir an. 8. Dezember 1998, 17 Uhr, erster Gottesdienst in der Krone. Und 25, das war Nikolaustag. Nee, 6. war es, genau. 6.12. Entschuldigung, 6.12. nicht 8. 6.12.98, genau, 6.12. Nikolaustag. Und da starteten wir. Und weißt du, und die Leute kamen. Manche Leute haben gedacht, das ist ein Gag, ein Krone-Gag, dass man da Gottesdienste veranstaltet. So gab es Leute, die kamen aus Norden irgendwo, Leute auch aus Stuttgart. Es war einfach Bewegung da und die Leute kamen und haben gesagt, ich muss gucken, was ist da los, ist da wirklich Gottesdienst? Und dann kamen sie in Gottesdienst und hat Gott sie erwischt. Volle Breitseite. Und dann haben sie sich bekehrt. Manche sind dann hier geblieben, auch eine Zeit bei Verwandten oder so. Und dann wurden sie getauft und dann sind sie zurück in ihre Stadt und ihre Gemeinden. Also es war ziemliche Bewegung da. Aber wir müssen Dinge tun. Wenn wir nicht aufstehen und Dinge tun, und ich muss sagen, wir haben ja damals gezählt, 25 war der erste und dann kamen immer mehr Leute. Also wir haben gezählt, dass in dem ersten Jahr in unsere Sonntagsgottesdienste ungefähr 1800 Leute durchgegangen sind. Und Gott hat gesagt, und jetzt hört ihr auf zu zählen. Ich zähle gerne, aber Gott sagt, es ist Schluss, zähl nicht mehr. Schau nicht immer auf die Zahlen. So, und daraus ist gestanden. Wir müssen Dinge anfangen zu sprechen. Und dann kommen sie in Existenz. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Bete für Gewissheit. Vierter Punkt, sprich das Wort.